Wer ist denn eigentlich bereit, für ein Land zu kämpfen, das sich für seine eigene Fahne schämt? Ich bin der Meinung, wenn du Kriegsbereitschaft willst, dann brauchst du richtigen Patriotismus. Ich würde weitergehen, du brauchst Nationalismus, um die Leute brainwashen zu können, gegen den Feind an der Front anzurennen. Ja? Aber in Deutschland heißt es ja, Deutschland verrecke und Deutschland, du mieses Stück Scheiße, was auf der Straße oft von der Antifa skandiert wird. Das ist in meiner menschlichen Logik einfach. Man sollte als, wenn man Sun Tzu anschaut, als Stratege schauen, in welcher Position befinde ich mich? Bin ich in der Lage, mein Maul aufzureißen oder nicht? Ich denke, wir alle sind uns einig, Deutschland an vorderster Stelle sollte den Mund halten, nicht mehr moralisieren, einfach nur mal schweigen. Die sitzen in ihren schlecht sitzenden Anzügen im Bundestag, tun sich jedes Jahr aufs Neue die Diäten erhöhen, haben absolut nichts mehr mit dem Krieg zu tun, wären auch nicht in der Lage, wahrscheinlich nur durch eine Woche lang durchzukommen, aber rufen immer lauter danach, kriegstüchtig zu werden. Und die Leute, die sie dann dorthin schicken wollen, ja, das sind wir.
Endlich Frieden. Der Podcast zum neuen Buch, in dem 100 Persönlichkeiten Zivilcourage zeigen.
Hallo Philipp.
Kimmer, ich grüße dich.
Philipp, du hast im Buch Endlich Frieden auch einen sehr interessanten und ich finde auch sehr bewegenden Beitrag geleistet, der sich um eine persönliche Geschichte deines Großvaters dreht. Ich möchte nur zwei Sätze dazu sagen. Dein Großvater ist 87 Jahre alt geworden, war in Stalingrad, hat das als einer von wenigen überlebt und ist, wenn ich das richtig erinnere, zu Fuß nach Hause gelaufen. Und da ist dann auch ein sehr langer Brief abgedruckt. Ich glaube, das waren seine Worte, wahrscheinlich ein Tagebuch. Möchtest du das mal ausführen? Was hast du mit Krieg, Frieden, Stalingrad und dem, was wir im Moment haben, an Gemengelage, Kriegstätigkeit, was hast du damit zu tun, dass das dich derart angreift, dass du solche Texte publizierst?
Also, das ist vielleicht ein bisschen ist eine längere Geschichte. Mich hat der Zweite Weltkrieg als Konflikt immer sehr interessiert. Grundsätzlich, das ist mal so ein Thema gewesen, in das ich mich sehr eingelesen habe. Ich habe verschiedene Bücher gelesen, auch von Generalfeldmarschall Keitel, mich sehr um Geschichte interessiert, wer sie schreibt, wer sie interpretiert und uminterpretiert. Aber ein ganz anderes Thema. Aber das meines Großvaters, der hat an einer Flak gekämpft. Und hatte mir zu seinen Lebzeiten, ich muss sagen, er war ein recht glücklicher, also er war nicht einer von denen, der dann geschwiegen hat und nur noch aus dem Fenster geguckt hat und nie wieder darüber geredet hat, sondern er hat mit mir über den Krieg geredet. Leider muss ich sagen, in Retroperspektive habe ich mit ihm nicht so viel darüber geredet als noch sehr junger Bursche, wie ich mir das heute vorgestellt hätte. Heute würde ich den löchern tagelang dazu. Aber damals war das halt, ich noch ein junger Bub und der Opa hat halt über den Krieg geredet und hat gesagt, dass sie das Leder der Schuhe, also der Stiefel gegessen haben über dem Feuer und dass er auch oftmals, wenn sie in Stellungen reingegangen sind von den Russen, haben sie Kadavergeruch gerochen. Daran erinnere ich mich noch, weil er gesagt hat, dass sie sich teilweise selber gegessen haben, weil es absolut nichts mehr zu essen gab. Ne? Also da war dann Kannibalismus ähnlich wie aktuell in den Epstein-Akten ja auch wieder Dinge vorkommen, ja, dass da schließt sich der Kreis wieder. Bloß hatten die damals eben so sehr Hunger und nicht gewisse Geschmacksverirrungen. Und ja, hat dann davon erzählt, eben, dass er zurückgelaufen ist. Und zwar war das in Stuttgart in die Wagenburgstraße. Dort stand dann das Haus meines Großvaters, das er wieder aufgebaut hat. Und da ist eine Fliegerbombe reingefallen. Ich meine, wenn ich mich noch recht entsinne, er hat ungefähr 2 bis 3 Monate gebraucht, um zurückzukommen. Er hat es geschafft, mehrmals russische Einheiten ausgewichen, sonst wäre er wahrscheinlich genauso im Gulag gelandet und als sehr, sehr gebrochener Mann. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er kein gebrochener Mann war, als er zurückkam. Diese Leute, die gar nichts mehr gesagt haben und so, die sind ja noch durch mehrere Jahre Steineklopfen und Gulag durchgegangen. Und er ist dann ein sehr, sehr erfolgreicher Mann geworden noch. Und wie gesagt, wurde 87 und hat eine große Firma aufgebaut. An sich ist das, wenn man so möchte, eine schöne Geschichte, wie sie dann geendet hat. Aber die Schrecken dieses Krieges, die habe ich gar nicht so sehr durch seine Erzählungen mitbekommen, sondern da habe ich dann wirklich viel Literatur gelesen zum Thema, also Nahkampf, Häuserkampf in Stalingrad. Das ist ja die beste Definition dessen, was wir vielleicht von der Hölle zu erzählen haben. Einfach ein furchtbares, wie die Hand gegen eine Fleischreibe zu geben und immer weiter einfach nur abzuwetzen, abzuwetzen, bis der Knochen kommt. Man wetzt immer weiter. So hat man dort damals die Russen gegen die Deutschen gehetzt. Das war wirklich die beste Definition eines sogenannten Vernichtungskrieges. Es ging wirklich nur um Vernichtung. Wenn NKPD-Leute SS-Leute gefangen genommen haben, wurden die sofort erschossen. Umgekehrt genauso. NKPD-Leute wurden sofort erschossen, also da gab es keine Gnade mehr. So, und um das zusammenzufassen, das ist einfach nur furchtbar. Ich habe mal ein Buch gelesen von einem deutschen Scharfschützen, mir fällt leider nicht mehr sein Name ein. Und das war das einzige Buch in meinem Leben bisher, der war auch am Ende in der Nähe von Stalingrad stationiert. Das einzige Buch, was ich mehrmals weglegen musste, mehrere Tage, bis ich mir wieder getraut habe, bis mein Magen quasi wieder in Ordnung war, um es wieder aufzunehmen. Und der hat von den Schrecken des Krieges, das kann man nicht mal mehr wiedergeben. Da ist jegliche Form der Menschlichkeit ist verloren gegangen. Es geht nur noch darum, den anderen zu vernichten. Und du hast mich ja gefragt, was ist da meine Motivation gewesen? Dieser Wunsch, den Gegner, in dem Falle den Russe, zu vernichten, den sehe ich jetzt halt wieder, nur dass in der heutigen Zeit die Leute, die das ausrufen, per Definition absolute Pussys sind. Die sind also noch viel weniger in der Lage, selber nachher den Handspaten in die Hand zu nehmen, um es dem Gegenüber in den Schädel zu rammen, sondern die sitzen in ihren schlecht sitzenden Anzügen im Bundestag, tun sich jedes Jahr aufs Neue die Diäten erhöhen, haben absolut nichts mehr mit dem Krieg zu tun, wären auch nicht in der Lage, wahrscheinlich nur durch eine Woche lang durchzukommen, aber rufen immer lauter danach, kriegstüchtig zu werden. Und die Leute, die sie dann dorthin schicken wollen, ja, das sind wir. Und denn ihre eigenen Kinder schicken sie ja nicht hin. Das ist ja in der Ukraine mit den ganzen reichen Leuten und den Politikern auch so. Die sagen, der Klitschko sagt es ja ganz offen. Ja, sagt ja, nö, also ich selber kämpfen, nö. Meine Landsleute, ja, die dürfen gehen. Ich genieße gerne meine Multimillionen. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, weil dieses Wissen, aber auch bei vielen Deutschen, die ja selber auch überhaupt nicht mehr kriegstüchtig sind, ja, und ich bezweifle auch, dass das Transbataillon der Bundeswehr irgendwie in der Lage ist, gegen kampferprobte Russen auch nur einen Tag zu bestehen. Die rufen da immer weiter danach und so eine Art Rachegelüste, weil man sich eben von den Medien berieseln lässt, der furchtbare Russe, der russische Satan, Putin. Und da habe ich gesagt, okay, Leute, ich glaube, ihr seid euch nicht bewusst, was das eigentlich bedeutet, dieser Horror, dieses Trauma, der Shellshock. Niemand von uns, und da beziehe ich mich auch mit ein, wäre in der Lage, das auch nur eine Woche durchzumachen und dann wieder in ein normales Leben zurückzugehen. Angenommen, das würde nur eine Woche gehen, dieser Krieg. Wir wären nicht mehr in der Lage, normal zu leben danach. Alles ist vorbei. Und deswegen habe ich gesagt, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich da die Eindrücke meines Großvaters mit ins Buch aufnehme.
Ich möchte mal zu der ersten Seite kommen. Du bist auf Seite 90 und 91. Jeder hat ja zwei Seiten. Da musst du dich auf das Wesentliche konzentrieren. Ist das denn ein Tagebucheintrag? Weil es ja auch kursiv geschrieben. Das klingt so, als wäre es ein Tagebucheintrag. Oder ist das aus deinen Erzählungen?
Nee, der hat Notiz, der hat so ganz, ganz viele. Es ist witzig, ich habe bei mir in meinem Schrank, ich mache auch seit 2000. 9 oder so habe ich einfach einen Tagesplan. Ich bin Legastheniker, ich schreibe alles seit meiner Jugend in Tagespläne rein. Also ich habe einmal mein Mobiltelefon, wo das digital hinterlegt ist, und dann schreibe ich meinen schriftlichen Tagesplan. Durch Hand-Hirn-Koordination kann man sich ja Dinge viel besser merken. Und ich weiß nicht, wie das bei meinem Großvater war, aber der hat auch so Mini-Notizblöckchen, die ich gefunden habe, über Jahrzehnte geführt. Und da hatte ich das raus.
Wenn man dich hört, wie du darüber sprichst, da klingt bei mir auch so eine gewisse, höre ich so eine gewisse Wut raus, wie man, nachdem wir diese geschichtliche Erfahrung, das kann man ja auch mal als etwas Positives sehen, wir haben diese Erfahrung ja zweimal machen dürfen, oder unsere Vorfahren, nachdem man das hat, dass man so tut, als gäbe es diese Erfahrung nicht, weil niemand blickt zurück, der da war und sagt, es war eine schöne Zeit. Also niemand, ja. Macht dich das wütend, dass dieses Land, unsere Stellvertreter für den Krieg wirklich im geradezu trommeln und von Kriegstüchtigkeit auch reden, Ertüchtigung, als wenn es etwas wäre, was erstrebenswert ist. Und die greifen natürlich nicht nach uns, wir sind zu alt und wir würden wahrscheinlich auch in die falsche Richtung schießen, aber die greifen ja nach unseren Kindern und schicken unseren Kindern eine personalisierte Werbung von der Bundeswehr. Also ich weiß noch, damals gab es so eine Aktion noch, das war weit vor der Kriegsertüchtigung mit Bravo, da wurdest du gefragt, bist du ein Berg- oder ein Seetyp? Da habe ich auch gesagt, so, das hat jetzt mit dem Kriegsjob eigentlich nichts zu tun, aber das hat die Bravo damals doch gemacht. Aber ist das richtig, dass du da wütend wirst, wenn du das mitbekommst, auch diese offensive Werbung der Bundeswehr, mach, was wirklich zählt und so? Wobei gegen Landesverteidigung nichts zu sagen ist, aber offensichtlich, wir fahren mal wieder raus in den Osten und räumen dort auf. Macht dich das wütend?
Ja, ich glaube, das sollte vielleicht vorab kurz gesagt werden. Landesverteidigung, sich verteidigen zu können per se mal als Mensch ist eine wichtige Sache, ja. Ist vielleicht auch etwas, das dich als Mann ausmacht, nicht nur als Mensch, ja. Ich glaube, Männer sind eher dafür da, sich für die Familie einzusetzen, zu verteidigen. Also per se ist mal wichtig, ein Land sollte sich verteidigen können. Das hat man sträflich vernachlässigt, man hat es ganz bewusst vernachlässigt. Und jetzt, wo man gar nicht mehr in der Lage ist dazu, gerade jetzt, wo man eigentlich seine dumme Schnauze halten sollte und sagen sollte, ich bin die größte Pussy am Schulhof, ich lege mich nicht mit dem größten Atomwaffenarsenal an, jetzt kommt man raus und sagt, Putin, Vorsicht, dass du dich nicht mit uns anlegst. Wir haben zwar schon sämtliche Waffen verballert in der Ukraine, aber unser Transbataillon wird dich in die Knie zwingen. Ja? Und deswegen Wut, Unverständnis. Ich würde sagen, es ist komplettes Unverständnis, wie man, das ist in meiner menschlichen Logik einfach, man sollte als, wenn man Sun Tzu anschaut, als Stratege schauen, in welcher Position befinde ich mich? Bin ich in der Lage, mein Maul aufzureißen oder nicht? Ich denke, wir alle sind uns einig, Deutschland an vorderster Stelle sollte den Mund halten, nicht mehr moralisieren, einfach nur mal schweigen und schauen, dass sie den eigenen Dreck vor der Türe, den bei uns im Schwabenland ja eigentlich immer weggekehrt hat, was man leider auch nicht mehr macht, den als erstes mal wieder wegzuschaffen. Aber das machen wir nicht. Deswegen ist es für mich so eine komische Situation im Dritten Reich. Habe ich ja noch irgendwie verstanden, da war das Mindset ein ganz anderes. Da war man auch militärisch eine andere Hausnummer. Es brauchte immerhin drei Weltmächte, um klein Deutschland niederzuringen. Heute bräuchte es die Schweiz. Also, wenn die Schweiz morgen sagen würde, jetzt schnappen wir uns mal die lustigen Typen da mit den 82 Millionen Einwohnern und vielleicht noch 40 Millionen Deutschen, dann weiß ich nicht, ob wir dem widerstehen können. Jetzt mal ganz im Ernst. Also ich weiß nicht, ob wir dem widerstehen können. Die Schweiz ist eine Militärnation, auch wenn sie immer neutral war, sie ist eine Militärnation. Ich will damit nur sagen, wir sind niemand, der irgendwie über Krieg reden sollte. Niemand, weil wir auch mental gar nicht dazu in der Lage sind. Und deswegen gerade jetzt so zu reden, wie wenn wir noch irgendeine relevante Militärmacht wären, ist komplett außerhalb meines Logikverständnisses.
Ich glaube, höchstens die Klimakleber könnten einen Panzer aus der Schweiz aufhalten, weil dann um die Frösche rumfahren muss. Ab und zu muss man wirklich lachen, weil es ist einfach absurd, wenn es nicht so traurig wäre, für was wir dieses
Ja.
Sondervermögen ausgeben und wo es eigentlich landen sollte. Es landet ja nicht in den Bildungsstätten, es landet an irgendwelchen Waffen, wo Leute sagen, ja, du hast zwar keine Ausbildung, aber wir zeigen dir, wie du auf Leute schießt. Ich war häufig in Russland und mir ist aufgefallen, ich war auch auf der Krim, ich habe mir diese Soldatenfriedhöfe auch angeguckt und ich bin jetzt ein Typ, der ist jetzt nicht leicht irgendwie emotional zu erreichen, aber da wurden mir dann wirklich die Knie weich, weil bis zum Horizont Kreuze mit deutschen Namen, aber eben mit Namen von allen Sowjetbürgern, die da gekämpft haben. Für mich war entscheidend, da war kaum jemand älter als 25. Dachte ich schon, da haben die ihre Jugend verbracht und das war natürlich keine Jugend und danach waren sie andere Menschen. Männer würde ich nicht sagen gestählt, aber auch zum Teil kaputt und gebrochen. Mir ist aber aufgefallen, dass in meiner gesamten Zeit, wo ich immer wieder in Russland war, mehrfach mir nie ein russischer Veteran entgegengekommen ist. Ich war auch in Weißrussland. Und erkennbar als Deutscher, ihr wart doch, ist mir nie passiert, sondern die Leute herzensfreundlich und gut. Also ist mir wirklich nie passiert. Ich glaube aber auch, dass trotz der ganzen Propaganda es in Deutschland nicht gelungen ist, außer in Kreisen, wo man Elmar Thewissen guckt, dass Menschen auf der Straße angesprochen, ob sie gegen Russland irgendwie negative Gefühle hegen, sagen, ja, aber da bin ich dabei. Das ist doch positiv. Wie erklärst du dir das, dass so die Russen immer noch, die Russen ist auch schon falsch, aber dass Russland auf uns gut zu sprechen ist und dass es in Deutschland meiner Meinung nach nicht gelungen ist, einen flächendeckenden Russenhass zu schüren. Das ist vereinzelt möglich, aber ich sehe es nicht flächendeckend.
Also sage ich jetzt mal, wir reden ja heute immer von Bubbles, also unseren Kreisen, Bewegungsfeldern, in denen wir uns eben auch energetisch irgendwie bewegen. Und du weißt ja, Gleiches und Gleiches zieht sich an. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwierig, das von meiner Seite aus wirklich zu sagen, weil bei mir gibt es das jetzt nicht. Ich habe null Problem mit den Russen, gar nicht. Null. Jetzt hier in der Schweiz, letztes Wochenende, wenn ich Skifahren gehe oder so, da sind auch Russen da, das interessiert mich nullinger. Es sind eigentlich eher die Russen, da merkst du schon teilweise, dass ich kannte einen Russe, der sagte, er ist Ukrainer, wenn er hier war, weil er dann dachte, das kommt irgendwie besser an. Ja. Aber ja, es ist richtig, wenn man davon ausgeht, dass wie er ja damals nach Russland einmarschiert sind. Also jetzt bin ich wieder in Ende der 30er, Anfang der 40er. Dann könnten die das ja auch anders sehen. Aber wir sind es jetzt wieder. Also es wird eigentlich die Geschichte immer gerade so hingeschrieben, wie sie passt. Eigentlich bis vor kurzem, bevor der ganze Konflikt los war, war, wir wollen Freundschaft mit Russland und dann ist jetzt der russische Feind. Gleichzeitig haben wir sonst immer gesagt, wir sind gegen die Nationalsozialisten und dann sind wir jetzt aber klar für Unterstützer von Stepan Bandera. Und ich meine, es ist ja nicht zu übersehen gewesen, dass nicht alle Ukrainer, natürlich nicht alle Bataillone, aber wenn wir uns manche anschauen, die die schwarze Sonne im Siegel drin tragen oder SS-Insignien, sogar am Anfang, wenn du dich noch daran erinnerst, der engste Kreis an Bodyguards quasi, die Spezialkräfte von Zelensky, müssen auch eine interessante Auffassung gehabt haben als Leute, die auf der einen Seite sich in der Historie der SS sehen und dann einen Mann, den die SS früher nicht so gefeiert hätte, bewachen. Auch interessant. Das ist ein bisschen dann so die Geschichte wie Otto Skorzeny, der ja auch auf interessante Art und Weise die Seiten gewechselt hat. Ja, ja, also es ist absurd. Ich finde es alles absurd, vor allem aber wir reden, jetzt kann man noch nicht sehen, wie diese ganze Generation an nicht nur jungen Ukrainern, also ich glaube, du sagtest vorher, wir sind zu alt, ich bin 41 Jahre alt, ich glaube, da die Bereitschaft zu kämpfen für dieses Land, das haben wir nochmal ein ganz anderes Thema. Wer ist denn eigentlich bereit, für ein Land zu kämpfen, das sich für seine eigene Fahne schämt? Ich bin der Meinung, wenn du Kriegsbereitschaft willst, dann brauchst du richtigen Patriotismus. Ich würde weitergehen, du brauchst Nationalismus, um die Leute brainwashen zu können, gegen den Feind an der Front anzurennen. Ja? Aber in Deutschland heißt es ja, Deutschland verrecke und Deutschland, du mieses Stück Scheiße, was auf der Straße oft von der Antifa skandiert wird, von grünen Politikern, die gute Claudia Roth, die dann da mitmarschiert. Also diese Verschämtheit um Deutschland, wie willst du diese Leute dazu kriegen, jetzt zu sagen, gegen den Russe ziehe ich jetzt in die Kälte, während sie gleichzeitig nur bei EM und WM ganz kurz ihr Fähnchen rausholen dürfen und sich sonst wieder schämen müssen? Das funktioniert doch gar nicht. Also ich
Nein,
verstehe gar nicht, wie sie das hinkriegen wollen.
das ist ja das Absurde, wo sie selbst nicht merken, dass das unmöglich funktionieren kann. Aber ich sage mal, wenn Deutschen irgendeine Art von Nationalstolz beweisen dürfen, dann höchstens, wenn BMW Mini kauft und der Mini hat den Union-Jack in den Hinterlichtern. Man möge sich das mal vorstellen, die S-Klasse hätte die deutschen Farben in den Hinterlichtern, die Karre würde brennen. So, oder ich habe jetzt gerade gesehen, den neuen Renault 5 Elektro, da ist in der Innentür ist da die Trikolore und wir feiern das. Das finden wir dann irgendwie charmant oder so. Man möge es jetzt vorstellen, aber das kann man auch schon sehen, wir haben ein doch sehr ungesundes Verhältnis zu unserer Nation und wir haben keinen Patriotismus, aber Menschen, die eben keine wirklichen Wurzeln haben, sondern eine Ideologie als Roots, die kann man eben variabel verschieben. Ich möchte mit dir aber auch mal über Analyse sprechen, weil du bist ja ein Analyst. Mir fällt auf, das sehen wir auch gerade in Japan. In Japan haben wir jetzt gerade einen Machtwechsel gehabt, zum ersten Mal nach kurzem Wahlkampf eine Frau. Und die sagt eben, und es ist gut, dass du sitzt, man möge doch an dieser Stelle mal den Hemmschuh des Pazifismus überwinden. Ich gebe es einfach nur wieder. So, die Japaner, genau wie die Deutschen als Achsenmächte, waren ja nie mehr unabhängig, was Energie angeht, aber vor allem waren die Japaner, was Krieg angeht, haben sie ihre Lektion gelernt
Nicht
gehabt.
zimperlich.
Ja, und sie haben
Ja, aber
auch
die waren
gesagt,
damals nicht zimperlich.
sowieso, aber
Ja.
sie wollten natürlich mit Hiroshima und Nagasaki im Rücken sagen, okay, also das wollen wir nicht wieder und wir haben eine Armee, die maximal verteidigt, wollen wir alles eben nicht. Aber sie haben ja auch damals wirklich gegenüber China brutal gewütet. Da gab es ja auch Konzentrationslager, wo man denkt, das ist der absolute.
Absolut.
Die haben Auschwitz nochmal gesteigert. Es gab Millionen Tote in Mandschurei, muss ich nicht ausführen. Und da sehe ich jetzt schon, dass man die Japaner, die einen sehr harten Nationalismus hatten, dass man die jetzt wieder anstellt, das machen, der China, Feind ist der China und in Deutschland eben Russland. Da sehe ich schon eine Gemeinsamkeit, dass die ehemaligen Opfer des Krieges, also Russland und China, von den Tätern als Gefahr gesehen werden und sie kriegen dabei Unterstützung. Ich weiß nicht, ob du die auch siehst oder ob ich mir einbilde. Siehst du da, dass da wieder welche benutzt werden oder bilde ich mir das ein? Auch, dass Deutschland ein Drehkreuz ist.
Also, wenn ich da noch mal ganz kurz auf Japan eingehen darf, ich bin großer Japan-Fan. Ich war vor 6 Monaten das letzte Mal in Japan. Also, ich liebe die Japaner, weil sie sich einen Teil ihrer Kultur noch erhalten haben, im Gegensatz zu uns. Ja? Und ich muss sagen, ich schätze die Japaner und ich verehre sie schon fast dafür, denn die werden ja auch aussterben, genauso wie wir. Bloß die werden es auf eine viel schönere Art und Weise tun, unter sich, ja, und wir unter Fremden. Aber wenn die Japaner, also das ist jetzt meine Interpretation, die Japaner, die zeugen keine Kinder mehr, die haben Probleme mit einer, der japanische Mann mit der japanischen Frau überhaupt nur ein Gespräch zu finden. Deswegen haben die ja oft mal so Kuschelclubs und so und wo versuchen alle möglichen Wege, ob über Perversionen oder über Anbahnungsbars überhaupt Kontakte zum anderen Geschlecht herzustellen. Wie willst du die denn jetzt bitte dazu kriegen, nochmal in den Krieg zu ziehen? Also das, der Japaner ist noch weniger kriegsfähig. Der färbt sich seine Haare bunt und der schaut sich heutzutage Manga-Comics an. Ich weiß, es ist jetzt sehr allgemein gehalten, aber guck dir den Chinese an, wie die abgehen. Ja? Also da ist immer wieder dieses Bild so, das ist ja nicht mal nur David gegen Goliath, das ist der kleine Lulatsch gegen den Titan. Ich weiß gar nicht, wie das vonstatten gehen soll. Also da hätten wir noch mehr Chancen alleine gegen die Russen, als es die Japaner gegen die Chinesen haben.
In deinem Buch schreibst du, Frieden ist zerbrechlich, aber jeder trägt die Entscheidung in sich, wie er friedlich sein will oder auch nicht friedlich sein. Also Frieden ist eine Entscheidung. Jetzt bist du aber jemand, der natürlich auch, was er beruflich macht, auch Leute berät, wie man Geld verdient. Das ist alles in Ordnung. Aber da sind da bestimmt auch verschiedene Firmen dabei, die Produkte herstellen, die für den Krieg gebaut werden. Wie gehst du damit um?
Eine gute Frage. Bisher habe ich das ignoriert. Ich führe da mal aus. Ich habe immer gesagt, wenn ich anfange, die Moral anzuhalten beim Investieren, dann darf ich so ziemlich in keinen Großkonzern mehr investieren. Ja? Das ist jetzt das, was ich mir selber gesagt habe. Natürlich gibt es Unternehmen, die wahrscheinlich weniger Leichen im Keller haben. Wenn wir jetzt einfach mal große DAX-Unternehmen anschauen, da ist wahrscheinlich eine BASF mit Chemie und eine Bayer, Monsanto, das habe ich früher den Konzern Satans genannt, mit genetisch verändertem Saatgut, die haben wahrscheinlich mehr Leichen im Keller als jetzt eine Covestro oder ein Lebensmittelhersteller. Ja, ich tue das jetzt mal ganz pauschal oder Mercedes. Ja. Eine Rheinmetall wahrscheinlich mehr mit Krieg zu tun als, ich weiß es nicht, ein Konzern, der Reifen herstellt. Ja. Okay. Ich habe mir immer gesagt, beispielsweise, weil ich selber stark in Palantir investiert war, jetzt nicht mehr, aber ich war das, ja, und habe das auch ganz publik gemacht und habe da auch sehr davon profitiert. Und insofern habe ich auch, das muss ich so reflektieren, vom Leid nicht nur, aber auch der Menschen in Palästina, die dem Erdboden gleichgemacht worden sind und jetzt irgendwie aktuell redet da keiner mehr drüber, obwohl es ja aktuell gerade genauso weitergeht. Und dann habe ich da, wenn man so möchte, energetisch gesehen mir selber auch die Hände blutig gemacht. Ja, das sehe ich jetzt auch so und reflektiere ich auch so. Aber ja, es gehört zu meinem Geschäft. Wir investieren in Finanzmärkte und da gehört eben die ganze Palette dazu. Und wenn ich sagen würde, nee, Freunde, bei uns gibt es nur Windradhersteller und Green Energy und Essen muss vegan sein, dann wäre der Kreis des Investitionsfähigen sehr, sehr viel geringer. Wie ich das in Zukunft angehen werde, Kayvan, ich weiß es noch gar nicht. Ich weiß nur, dass bisher das halt immer so war. Wir haben gesagt, wenn es um Investitionen geht, also es gibt Grenzen, wenn jetzt einer sagen würde, ich mache Organhandel oder so oder wir machen Human Trafficking mit kleinen Mädchen. Nee, aber fairerweise, Waffenhersteller, Palantir, Surveillance und so weiter, das war alles. Das sind halt die Assets gewesen. Sind die interessant für ein Investment? Ja, nein, fertig. Da tut sich auch ein Wandel bei mir durch, inwiefern ich da noch indirekt an Negativität und Zerstörung beteiligt sein möchte.
Gut, ich meine, ich erlebe bei dir von außen auch so eine Art, das spürt man auch in dem, was du sonst medial machst, auch so eine Saulus-Paulus-Geschichte. Am Anfang ist man eben, je nachdem, von woher man kommt, jemand, der möchte unbedingt nicht erfolgreich werden. Er möchte nur wieder nicht zurück, wo er mal hergekommen ist. Das ist der eigentliche Antrieb. Das heißt, eigentlich, wenn man fragt, was ist dein Ziel, hätte das Ziel längst erreicht, bis er merkt, eigentlich müsste er hinterfragen, warum er da, warum er so schnell unterwegs ist. Und ich sehe das oft bei Menschen, die sehr erfolgreich sind, weil sie nicht mehr zurück wollen, wo sie hergekommen sind. Und das heißt, es gibt den schönen und den wahren Grund. Und dann denken sie über viele Dinge nach, sagen, okay, da ist daraus, er ist ja auch eine Chance erwachsen. Ich meine, wir haben ja alle insofern Glück gehabt, auf uns ist noch nie geschossen worden, gehe ich jetzt bei dir auch davon aus, das Wasser kam immer aus der Leitung, man konnte es trinken und es gab eine einigermaßen gute Schulbildung. Und damit sind wir ja eigentlich schon sehr privilegiert als weiße Männer. Ja, es gibt ja, man hätte es einem schlechter treffen können. Man hätte eine Frau sein können in Palästina, will ich gar nicht ausführen. Woher kommt dieser Wandel, den ich bei dir spüre? Hat das auch was zu tun, dass du zum Glauben gefunden hast? Du denkst, man soll auch nicht indirekt töten, man muss sich das genau, man hat ein Gewissen, man muss das später nicht nur sich, sondern seinen Kindern erklären, sagen, das war nicht in Ordnung, habe ich aber eingesehen. Oder gab es irgendein einschneidendes Erlebnis, sagst du, okay, das würde ich heute vielleicht so nicht mehr machen. Wie kommt es dazu? Weil man könnte ja auch sagen, Entschuldigung, mein Job ist Geld zu vermehren, das mache ich und ich kann ja A von B trennen. Was willst du von mir?
Genau, und also grundsätzlich kann man auch Geld vermehren, ohne sich dabei die Hände blutig zu machen. Das sei ja auch mal gesagt sein. Es gibt ja oftmals so dieses Image, was gerne von Linken gebracht wird, jedes Vermögen entstammt einem großen Verbrechen. Das sehe ich nicht so. Aber man hat halt die Wahl und meine Frau ist Tunesierin, die ist Muslima und deswegen habe ich das natürlich in ihrer, sagen wir mal, tunesischen Community mitbekommen, damals Videos aus Gaza, wenn du die der Öffentlichkeit gezeigt hättest, ich glaube, da wäre die Unterstützung an einem Tag weg gewesen. Zerfetzte Baby, wirklich unaussprechliche Dinge in so einer Menge und in so einer Boshaftigkeit, auch was da gemacht worden ist, ganz bewusst. Da sind wir wieder beim Vernichten, dem Wunsch nach Vernichtung von Menschen, ja? Das ja auch im Fernsehen, also im israelischen Fernsehen, immer wieder so geäußert wurde, dass man gesagt hat, das sind keine Menschen, das sind Ratten, wir müssen sie zerquetschen wie Kakerlaken, wir müssen sie alle vernichten. Das haben die ja hunderttausendfach im Fernsehen gesagt. So, und das gesehen zu haben hat und mir dann gesagt haben, willst du daran indirekt beteiligt sein mit Investments? Nee, will ich eigentlich, also die Antwort ist eigentlich ganz klar, nein, will ich nicht. Ja? Und das ist aber halt ein Prozess gewesen, auch der Reflexion. Und dass ich mir gesagt habe, ich glaube ja eigentlich voll daran, dass alles Energie ist und alles miteinander zusammenhängt. Und wenn ich natürlich Anteile an einem Unternehmen halte, das gleichzeitig seine nachrichtendienstlichen Fähigkeiten dazu nutzt, um dort unbewaffnete Menschen zu vernichten. Und nicht nur dort, es geht ja, das ist ja eine weltweite Bewegung jetzt mit KI. Wir werden erstens mal alle schon überwacht, wir sollen alle noch viel stärker überwacht werden. So, und Glaube, ja, ich bin schon immer ein gläubiger Mensch gewesen. Das hat mit Sicherheit daher überhaupt die Fähigkeit, darüber nachzudenken in dieser Art und Weise. Aber das war eher so, dass ich das mehr sehr, sehr nah gesehen habe, wie es meiner Frau extrem nahe gegangen ist, wie es diesen Menschen extrem nahe gegangen ist. Weil die einfach ihre Glaubensbrüder dort durch den Fleischwolf gedreht worden sind.
Letzte Frage an dich, Philipp. In dem Buch Endlich Frieden sagst du, wie gesagt, dass es eine Entscheidung ist. Vielleicht was an dieser Stelle. Wie schafft man das eigentlich, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt? Ich mache das ja schon ein bisschen länger, seit 88 genauer gesagt. Wie schafft man das, wenn man diese Bilder sieht, wenn man diese Analysen sieht, wenn man diese Arroganz sieht und vor allem das vorsätzliche Einseifen der Bevölkerung, was man angeblich tut und was man wirklich tut und wer dafür den Preis bezahlt, dass man da nicht böse wird, verbittert. Wie schafft man das, dass man versucht, trotzdem friedlich in sich zu bleiben, um einfach auch anderen friedlichen Menschen und den Frieden an sich eine Chance zu geben, dass er bei einem selber überhaupt andocken kann? Wie geht denn das? Wie machst du das denn?
Nun, ich würde sagen, Reflexion. Ich habe das große Glück, in einer glücklichen Beziehung zu leben. Ich habe einen wunderbaren 2-jährigen Sohn. Und ich habe ein, würde ich sagen, ein positives Umfeld um mich herum. Und daher viel, was es für mich lebenswert macht. Dann würde ich sagen, ich tue sehr bewusst Dankbarkeit leben. Ich tue mir jeden Tag mit meinem Sohn, schon jetzt, der versteht zwar noch nicht genau, um was es geht, aber wir sagen uns jeden Abend auf, für was wir dankbar sind. Wir beten zusammen. Und es gibt auch sehr, sehr Schönes auf dieser Welt, ja, auch wenn sie immer verrückter wird. Das ist ja die Frage, auf was fokussiere ich mich? Fokussiere ich mich auf das Schlechte, dann wird das größer oder immer auf das Gute. Henry Ford, der viele interessante Dinge gesagt hat, aber eines seiner Zitate, die er gesagt hat, ist, ob du glaubst, dass du es kannst oder glaubst, dass du es nicht kannst. Du hast immer recht. Ja? Also das heißt, wir selbst bestimmen nachher, was groß wird in unserem Leben und welche Realität wir zu unserer eigenen machen. Und deswegen, ich achte auf die guten Dinge. Gott sei Dank bin ich nicht im Krieg. Ich lebe in der Schweiz, in einem Land, das es noch vieles gut macht. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und deswegen, es kommt darauf an, suhlen wir uns die ganze Zeit in diesen Energien, auch jetzt Epstein-Akten. Wie sehr nehme ich diese in meine Seele auf? Das ist vielleicht auch das, was gewollt ist, ja, das Dunkle in seine Seele mit aufzunehmen. Deswegen drängt man es jetzt so in die Öffentlichkeit gerade. Und ich versuche jeden Abend, wenn ich nach Hause komme, das hinter mir zu lassen, Zeit mit meiner Familie zu verbringen und die positiven Dinge zu sehen.
In dem Buch Endlich Frieden sind 100 Autoren, die sich sonst so nicht über den Weg gelaufen sind, sehr unterschiedliche Menschen. Warum hast du denn da mitgemacht? Warum hast du ja gesagt? Ich meine, du leidest jetzt nicht unter Arbeitslosigkeit.
Nö, aber ich finde, das Thema ist ein tolles Thema gewesen und da, ich weiß gar nicht, also ich weiß jetzt, dass du da mitgemacht hast. Ich glaube, der Marc Friedrich hat noch mitgemacht, aber ich habe mich jetzt gar nicht dafür interessiert, wer macht da mit, deswegen mache ich mit, sondern ist das ein Thema, das mich interessiert. Ich finde, Leute darüber aufzuklären, dass Krieg nicht die klügste Sache ist, ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit, die wir alle annehmen sollten. Das ist doch irgendwie da. Das ist so ein paar, es gibt ja so ein paar Dinge, wo man sagt, hey, also wenn da einer jemand vergewaltigt, dann mischen wir uns da ein sofort. Das ist überhaupt keine Frage, da denken wir nicht drüber nach. Ja? Und wenn es darum geht, etwas zu tun, dass wir nicht alle im Krieg landen, dann müssen wir nicht drüber nachdenken. Dann ist es selbstverständlich, was wir da machen. Ja? Außer wir sind selber sitzen irgendwie im Bundestag und haben Fantasien von Taurus-Lieferungen und solchen Geschichten. Ja? So, deswegen war das für mich eine ganz selbstverständliche Sache, mich dafür einzusetzen, dass möglichst viele Leute aufwachen und wir nicht im nächsten Krieg landen.
Philipp, vielen Dank für deine Zeit. Danke für deinen Beitrag. Ich fand es auch sehr interessant, diese Tagebucheinträge deines Großvaters zu sehen anhand von Notizen, weil das hat nochmal einen anderen Schnack, sagen wir. Das erreicht nochmal anderen, wenn man da spricht jemand, der das in sich hat. Das ist nicht gelesen, das ist dabei gewesen. Das ist ein Unterschied. Und ich wünsche unseren Kindern, dass das so ist, dass sie auch nie dabei gewesen sein werden, sondern dass sie sagen, das, was ich da lese, reicht mir als Warnung. Und wie Daniele Ganser immer zu sagen pflegt, schließe ich mich an, das Leben ist heilig.
So ist es. Herzlichen Dank. Das war jetzt mal ein erstes Aufschlagen mit uns beiden. Ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen.
Endlich Frieden. Jetzt neu. Das wahrscheinlich größte Friedensbuch aller Zeiten. 100 bekannte Persönlichkeiten haben zusammengefunden und setzen ein starkes Zeichen für den Frieden. Mit dabei sind unter anderem Dr. Eugen Drewermann, Professor Dr. Sucharit Bhakti, Dr. Daniele Ganser, Dr. Markus Krall, Professor Dr. Max Otte, Philipp Hopf, Kaivan Sufisiawasch, Mark Friedrich, Dr. Michael Niels, Dr. Ulrike Giro, Thomas Berthold, Gerald Hüter, Rüdiger Dahlke, Lisa Fitz, Andreas Popp, Matthias Langwasser, Jürgen Fliege, Uwe Steimle und viele weitere mutige Autoren. Die deutsche Politik plant offen eine neue Wehrpflicht, Rüstungsausgaben in unglaublichen Höhen und aktive Kriegsbeteiligung. Es ist genau jetzt Zeit, ein klares Zeichen für den Frieden zu setzen. Sei auch du Teil der großen Friedensbewegung und erhebe deine Stimme. Bitte verschenke das Buch auch an junge Menschen, die selbst noch nicht für Krieg und Frieden sensibilisiert sind. Ab jetzt überall erhältlich. Auch als Hörbuch und E-Book verfügbar. Lasst uns eine Friedenswelle auslösen, die nicht mehr zu übersehen ist.